Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Don't Smoke on the Water.
Mein Name ist Mikkel Rubitzki und ich darf heute unseren Gast vorstellen, Klaas Häufer Umlauf.
Mein Name ist Klaas Häufer Umlauf und ich habe heute Tabs mitgebracht zum Thema UFOs and Aliens, das unglaubliche TV-Experiment.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Herzlich willkommen bei Too Many Tabs. Hier treffen sich ja meine geschätzte Kollegin Caro Worps und ich uns jede Woche, um unsere Tabs gemeinsam zu schließen. Manchmal laden wir uns dazu auch Gäste ein, um zu gucken, was bei denen so im Browserverlauf zu finden ist. Und heute haben wir einen Gast, den man eigentlich gar nicht vorstellen muss, weil ihr ihn eh alle kennt aus zum Beispiel Frank Schätzings Der Schwarm im ZDF. Hier ist Klaas Häufer Umlauf. Herzlich willkommen bei uns.
Ja, danke schön. Schön, dass ich hier mitmachen kann bei euch.
Hallo Klaas, ich freue mich, dass wir uns jetzt auch endlich mal kennenlernen.
Stimmt, wir kennen uns gar nicht.
Wir kennen uns doch gar nicht. Ich soll dir nämlich von meiner Mutter was ausrichten.
Nein, da sind wir mittlerweile angekommen.
Mhm. Sie macht sich nämlich Sorgen um deinen Rücken. Also sie beobachtet das schon länger, dass du dich so ein bisschen zu gebeugt hältst, gerade im Sitzen.
Hat sie recht.
Du solltest aufrechter sitzen und du kannst jeden Tag folgende Übung machen für die Brustwirbelsäule.
Ja.
Dass du dich einfach mit dem Rücken so an die Wand stellst, den Kopf auch so an die Wand. Einfach, dass du so ein bisschen gerade stehst. Das brennt dir auf der Seele.
Ja, das stimmt so. Und ich habe tatsächlich mittlerweile auch schon so einen Trainer für ältere Herren, die dann so eine Mischung aus Sport und Therapie mit mir machen. Und da habe ich immer so einen Stab, weil deine Mutter hat vollkommen recht, das ist das Problem. Und diesen Stab muss ich so hinter meinem Rücken halten und dann müssen da so drei Punkte immer drankommen, dass meine Halswirbelsäule gerade ist. Das ist der Rücken, die Schulterblätter und hinten so am Kopf, dass das alles so gerade ist. Das lerne ich und ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das noch ins System bringen kann auf meine alten Tage. Aber ich bin dran und schöne Grüße bitte.
Ja, haben wir das Thema abgehakt, gut.
Ja, du sag mal, du hast ja gerade total Jet-Set-Leben hinter dir. Du hast letzte Woche Barack Obama getroffen.
Ja, aber das Jet-Set-Leben hat er ja hinter sich. Also er kam ja zu
uns. Ach so, stimmt.
Ja, also er ist ja zu uns nach Hause gekommen. Für mich war ganz normale Zeit, kein Jetlag, nix. Er hatte sehr damit zu kämpfen.
Wie geht's dem denn so?
Ich glaube, dem geht's gut. Das ist ja, der tingelt so durch die Gegend und trifft sich dann mit aktiven und nicht mehr aktiven Politikern und Politikerinnen. Und es ist ihm ja, im Prinzip kann ihm das ja egal sein. Also er geht nachmittags geht er zu Olaf Scholz. Und ich habe auch gesehen, im Hintergrund von einem so einem Foto von diesem Mittagstermin, den er da im Kanzleramt hatte, stand auch so ein Glas Sekt. Und ich glaube also, dass er da auch so bei 17, 18 Grad auf der Terrasse steht und dann sich denkt, ach komm, egal. Und trinkt dann so ein Glas Sekt, vielleicht dann noch eins, dann lässt er sich da irgendwas von Olaf Scholz erzählen und geht dann so ein bisschen angeklingelt durch den Tag und abends ein bisschen bla bla in der Mercedes-Benz-Arena und dann geht es so ein bisschen so halb grumpy ins Bett.
Hört das irgendwann auf? Also hört man irgendwann auf, sich so einzuscheißen vor Auftritten?
kommt so ein bisschen drauf an, was. Also ich war da, um das direkt zu beantworten, total nervös. Absolut nervös. Das ist ja wahrscheinlich gar nicht so verankert in dem tatsächlichen Ablauf dessen, was man da machen muss, weil das ist ja einigermaßen übersichtlich. Man sitzt dann, stellt eine Frage und er antwortet also sehr bühnengerecht, möchte ich es mal ausdrücken. Da muss man jetzt gar nicht, also die Antworten sind oft besser als die Frage und deswegen muss man sich ja eigentlich darum keine Gedanken machen, sondern was da drüber hängt, ist einfach so die Fallhöhe des Ereignisses und die historische Bedeutung von ihm als Person und das wiederum erzeugt dann irgendwie einen Druck oder eine Nervosität, weil natürlich ein großes Potenzial dafür da ist, so ein bisschen wie Sarah Connor, die sich bei der Nationalhymne versinkt. Mhm. Man kriegt es einfach da nicht mehr weggelebt. Und deswegen hofft man, dass da nicht irgend so eine Sache passiert, so Edmund Stoiber fällt hin auf dem Weg zum Rednerpult. Ja. Diese kleinen Sachen, die man sein Leben lang erinnert. Und da bin ich dann sehr nervös. Bei anderen Sachen hat es tatsächlich ein bisschen nachgelassen, aber ich bin dann eher auf der Suche nach etwas, wo das nochmal so ist, weil irgendwann lernt man das dann zu schätzen und es ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn das dann danach so nachlässt. Das wird man ja nicht mehr erleben, wenn man sich nie mehr in Situationen bringt, in denen man noch so ein bisschen angespannt ist. Man kann sich das ja als Erwachsener irgendwann aussuchen, ob man sowas überhaupt noch erleben will, aber es kann auch ein sehr, sehr langweiliges Leben werden ohne sowas.
Ja, du machst ja jetzt auch wirklich ja schon seit Jahren so Fernsehquatsch, wo wir jetzt gerade vielleicht so ein bisschen mit anfangen, mal vor der Kamera Sachen zu probieren und so. Und da würde mich auch interessieren, ob man irgendwann aufhört, sich zu schämen. Weil
Nein.
Ich bin die ganze Zeit, ich denke mir so, was mache ich denn hier eigentlich? Dann stehst du irgendwie mit so einer angeklebten Glatze irgendwie vom Buckingham Palace und denkst so, wie bin ich da ein falscher Twitter-Account angelegt und zack irgendwie.
Ja, das ist, also da kann ich dich leider nicht beruhigen. Das,
okay,
also, das ist wahrscheinlich Veranlagung. Es gibt Leute, die schämen sich sich für überhaupt gar nichts, aber das sind ja auch meistens die Leute, ja, bei denen man dann auch weiß, warum.
Ja.
Die Menschen, die sich noch schämen, sind oft die, die einem persönlich sympathisch sind, und bei denen hört das meiner Erfahrung nach nie auf. Ich schäme mich immer für alles. Und gerade
viel.
Ja, vor allem gerade bei so Fernsehbeiträgen, die leben ja auch davon, dass dann, wenn man Glück hat, das auch nicht immer, aber meistens sind die ja erst dann lustig, wenn es irgendwann mal zusammengeschnitten ist. Wir wissen ja alle, dass man den ganzen Tag teilweise dreht für 6-7 Minuten, gerade wenn man da so, ne, du da mit der angeklebten Glatze durch Donner, ich war jetzt nicht dabei, aber ich gehe mal davon aus, dass du da durch die Gegend läufst und wir Leute belästigst und dann da also peinlich bist vor Ort und im Idealfall das nachher vernünftig zusammenschneidest, nur die Pointen aneinander und alles, was unnötig war oder es nicht wert ist, in den Beitrag reingeschnitten zu werden, das ist eben auch nicht da drin. Das heißt aber nicht, dass du das nicht erlebt und gemacht hast. Das heißt, vor Ort ist das alles natürlich scheiße.
Vor Ort ist es furchtbar scheiße, weil natürlich die angeklebte Glatze dann auch irgendwann Kopfweh erzeugt, dann irgendwie die eingesteckten Zähne, dann bluten die Lippen so, die färben sich so langsam rot, Schuhe tun weh, überall Leute, Polizei, es regnet irgendwie, das siehst du natürlich alles hinterher.
Ja, das ist vor allem mit lustigen Kostümen, das ist auch immer so ein Fluch, den, wenn man so grundsätzlich sowas witzig findet, sich sowas anzuziehen, da würde ich jetzt mal sagen, so einer bist du, Miguel, das konnte man ja merken.
Hä?
Naja, du magst das, dich zu verkleiden.
Ja,
ja. Ja, auch privat findest du so habe ich auch gesehen, hast du immer so interessante Schuhe an und so. Also du bist, hast du schon so ein exaltiertes
durchaus,
Wesen, so ein bisschen.
Ja.
Und ich erinnere an die Glitzerjacke beim Live-Auftritt.
Meine Ross Anthony-Jacke. Ja.
Und dann gibt es aber immer den Moment, wenn man sich dann kompliziert verkleidet, ist man so scharf, das mal auszuprobieren und nach 10 Minuten macht es überhaupt gar keinen Spaß mehr. Und dann fängt man an, vielleicht noch sich 2 Stunden später über irgendwas zu ärgern, und dann gibt es so ernsthafte Diskussionen, während man dieses Kostüm anhat, mit dem Redakteur über irgendwas, was man jetzt machen soll.
Ja, zum Beispiel. Oder man kriegt Ärger auch in dem Kostüm.
Das habe ich auch gehört. Passiert, ne? Es gab, genau, habe ich so ein bisschen, haben die Londoner Spatzen vom Dach gepfiffen, dass du mit einem, ich möchte das jetzt gar nicht weiter vertiefen, aber mit einem deutschen Kollegen offenbar in den sogenannten Clinch geraten bist.
Genau.
Ich habe das Gefühl, wir müssen darüber reden. Also es ist ein
ihr habt beide das Gefühl,
ja,
über meine Geschichte
Gefühl,
zu reden.
Darüber reden müssen, ja.
Ja, also, da, du hast praktisch dich daneben benommen oder hätte es bald Puff und Puff gemacht in deinem Gesicht.
Zum Beispiel. Also wir waren zusammen mit dem ZDF-Magazin Royal Team in London, um da hier Quatschbeiträge zu drehen. Also das Interessante an diesem ganzen Grundsetting war, dass wir zufällig alle komischen deutschen Comedy-Shows in dem gleichen Hotel eingenistet waren. So, das heißt, Lutz van der Horst saß irgendwie beim Frühstück, Sebastian Puffpaff von TV Total war
so
da.
So traurige Außendienstmitarbeiter,
die wirklich,
so,
ganz,
so,
ganz
so im eigenen PKW so, dann so ihr Tagwerk fristen, so wie Axel Prahlen im Wir sind Helden-Video.
Ja.
So ganz und, einsam.
Genau, und wir saßen da dann eben auch halt mit diesen Leuten rum und also nicht jetzt, also jeder an seinem Tisch, ne? Wir haben uns jetzt nicht groß mit denen
liebe Grüße an Lutz
liebe Grüße und so, aber dann war es so, dass meine Aufgabe an dem Tag war, dass ich bitte in so viele Kamerateams wie möglich reinstolpern soll, und diese Aufgabe habe ich sehr ernst genommen und habe dann hier unserem Regisseur Risto, liebe Grüße, der oben noch im Hotelzimmer war, habe ich gesagt, hier, jetzt sitzt gerade Sebastian Puffpaff schon da, der macht jetzt gleich eine Anmoderation vor seinem Hotel, soll ich den nicht direkt abfangen, und wollte eigentlich nur lieb dahin und ein Selfie machen dann halt für meinen Beitrag, und hatte mein Buch dabei, Adel ich, was ich quasi promoten wollte an dem Tag. Ist ja letzten Endes auch gar nicht in den Beitrag gekommen, aber auf jeden Fall wollte Sebastian Puffpaff dieses Buch mir klauen, damit er mir meine Pointe wegnimmt, und dann sind wir in ein reges Handgemenge geraten, woraufhin wir um dieses Buch gestritten haben, und dann bin ich weggerannt und habe ihm noch so ganz leicht freundschaftlich so an der Schulter so tschüss gesagt und da so drauf getätschelt.
Das gelobt, sag ich jetzt so. Oder hast du wahrscheinlich ein bisschen gelobt oder so.
Ich habe
also
ihn so ein bisschen getätschelt. Gelobt.
Und dabei hast du ihn aus Versehen schwer verletzt am Finger.
Nun ja, es war so, dass Sebastian Puffpaff das Ganze nicht so lustig fand und mich zurück ins Hotel verfolgt hat. Ich bin weggerannt, er ist mir hinterher geflitzt. Und hat dann mich vor versammelter Mannschaft, inklusive Lutz van der Horst, der 3 Tische weiter sein Eierbrot gegessen hat, der dem ganzen Spektakel zuschaute, hat er mir dann so richtig doll die Leviten gelesen.
Hat der so war der so ein wie so ein Schnittbild bei Stromberg? Lutz van der Horst, der so im Hintergrund vom Kopierer so rübergeguckt hat, was ist hier los?
Richtig. Er hat sich so richtig von mir aufgebäumt und dann, hat er mir halt eben gesagt, was für ein Kollegenschwein ich sei, und wurde auch schon recht laut, muss man sagen.
Naja.
Aber was das Dumme war, wir haben vorher gesagt, wenn ich irgendwie einen Anschiss kassiere an dem Tag, womit man ja dann rechnet, dann soll ich bitte immer in der Rolle bleiben und auf Englisch antworten, und ich habe das irgendwie in dem Moment auch durchgezogen. Das
ist auch schon provokant dann, ne?
Ja, ich habe dann gesagt, oh sorry, I thought it was just a joke, und so auf meinem feinsten Realschul Englisch. Und das hat er dann nochmal als Provokation aufgenommen, obwohl es aus Versehen war. Es war irgendwie so eine Aneinanderreihung von Missgeschicken. Es tut mir echt rückblickend voll leid.
Er hat dann länger draußen vor dem Hotel gewartet, bis wir alle rauskamen.
Mhm. Um euch zu vermöbeln.
Ja. Richtig. Ja, hat mir dann nochmal mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen.
Miguel, das ist aber, da muss ich jetzt einfach sagen, welcome to my world. Das ist, ist jetzt so. Man kann jetzt nicht, wer A sagt, der muss dann auch B aushalten.
Ja.
Und also, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Es ist jetzt so. Du bist jetzt einer von denen, die sich rechtfertigen müssen für ihre Taten. Und man kann nicht immer rumlaufen und alle Leute so süffisant so anverarschen und dann hoffen, dass die nichts sagen.
Nee, ist ja auch gut. Also wir haben uns ja dann auch nicht vertragen und haben gesagt, okay, dann bleib hier, ist jetzt ISIS-Stimmung. Ich bin gespannt, wie das sich jetzt in der Zukunft weiterentwickelt.
Na, das regelt immer unter euch, da will ich mich gar nicht einmischen.
Richtig. Aber ich finde gut, dass du da so eine diplomatische Pro-7-Haltung da hinten weiterfährst.
Genau. Stichwort,
du darfst ja nicht verscherzen. Jetzt
Stichwort egal.
Ja.
Macht ihr mal.
Ja, aber du hast ja gerade auch schon gesagt, wenn man dann solche Beiträge macht, dann dreht man ja unglaublich viel Material für einen kleinen Beitrag. Wenn du jetzt um die Welt reist, da muss man ja schon so ein bisschen darauf vorbereitet sein, was da passieren kann. Ist es da dann auch so, dass die Sachen, die sich vor Ort vielleicht krass anfühlen, im Schnittraum, wo man dann so denkt, okay, das war jetzt eher so mittelmäßig und die Sachen, die so zufällig entstehen, sind dann die krassen Sachen?
Ja, ich wurde mal von diesem Hai gebissen und das fand ich eigentlich schon, dachte ich so, das würde reichen als Schock. Und dann hat das alles so geklappt, aber ich war mir nicht sicher, ob man das jetzt gut gesehen hat. Und dann habe ich von unter Wasser gesagt, lass uns das nochmal machen. Habe ich so, ne?
Also zu dem Hai.
Zu dem Hai. Komm nochmal her. Komm mal her. So. Und dann waren da diese Haie und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen das wahrscheinlich nochmal machen, weil ich nicht genau weiß, ob das jetzt geklappt hat oder nicht. Und dann waren wir aber in 20 Meter Tiefe und dann habe ich gemerkt, dass ich vor Nervosität natürlich zu viel geatmet habe. Und dann hatte ich tatsächlich keine Luft mehr, weil ich viel zu schnell diese Luft weggeatmet habe. Und das ist natürlich das größte Problem, was du haben kannst. Auf 20 Meter Tiefe, aber am schlechtesten abzufilmen. Das ist so ein ganz leises Problem dann.
Das merkt man zu Hause nicht so.
Was man überhaupt nicht gut dramatisieren kann. Und das ist also nicht gut inszenierbar. Wir haben es dann erzählt letztendlich, aber krasser sehen die Sachen aus, die eigentlich nicht so schlimm waren.
Mhm. Wenn man so, also wir kennen ja alle diesen Film von Harpe Kerkeling, Kein Pardon, in dem es darum geht, jetzt für die Leute, die ihn zu Hause nicht kennen, dass man irgendwann so zu dem eigenen Arschloch wird, was man früher verachtet hat. Ja. Wie kann man sich davor schützen? Oder durchläuft man automatisch jetzt als jemand, der schon mehrere Jahre sowas macht, durchläuft man automatisch diese Maschinerie, diese Arschloch-Transformation?
Ja, genau, also ein großes Merkmal davon ist ja, dass man das nicht mitbekommt. Man denkt ja immer, man sei noch so genauso wie vor 10 Jahren, was also auf jeden Fall nicht stimmt. Aber der Grad, der sich ins Negative verändernden Persönlichkeit, den kann man vielleicht noch so ein bisschen selber mit beeinflussen. Und das geht, glaube ich, nur mit Menschen, die man ganz, ganz lange an seiner Seite hat. Miguel, wir kennen uns ja auch schon eine Zeit lang und du weißt ja, wie das so läuft. Und da gibt es also genug Leute bei uns in der Gruppe, in der Firma, die bereit sind, einem zu sagen, wann man die Fresse halten soll.
Mhm,
egal, ob man jetzt der Moderator ist oder nicht oder so. Und ich glaube, das hilft schon, dass einem regelmäßig, also so wie ich mir vorstelle, dass ich hier behandelt werden möchte, in meiner Redaktion und von meinen Leuten, dadurch, dass das halt genau nicht passiert, dass mich kein einziger hier von diesen Leuten so behandelt wie ein Prominenter, so wie ich mir vorstelle, dass man wo behandelt werden könnte, das ist letztendlich wahrscheinlich das beste Mittel gegen komplett Abdrehen.
Ja, ich hoffe, dass es dann auch jetzt nicht so ist, wie dass man irgendwann so wird wie seine eigenen Eltern, wo man auch immer so die Angst hat und die hatten auch die gleiche Angst bei ihren Eltern und das ist einfach so ein Circle of
Aber
Life.
Aber wie ist das bei euch? Also wie ist das, wenn ihr merkt, der Alte spinnt langsam, was ja auch mal vorkommt in eurer Redaktion. Steht dann auch mal einer auf und sagt, Jan, jetzt halt mal die Fresse? So, es reicht jetzt mal so.
Ich schicke dann immer Sebastian Puffpaff vor, der regelt es dann für
mich. Ist das hier noch eine Redaktionskonferenz oder ein Monolog oder so? Eigentlich sagt einer sowas
eigentlich
mal.
Eigentlich fangen wir uns dann direkt eine.
Ja. Da direkt Puffpaff, links, rechts.
Dann sagt er immer, aua, und sagt er,
Satire muss wehtun. Und dann,
Satire darf er halt auch alles, ne?
Deswegen
auch schon mal einen Zahn ausschlagen. Ne?
Richtig, genau. Also, dann würde ich sagen, Klaas, du hast uns ja heute auch ein paar Tabs mitgebracht. Wollen wir da direkt mal reingehen?
Ja, sehr gerne. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr euch da überhaupt noch dran erinnert. Weil es war nicht so richtig eure Hochzeit des Fernsehens. Ihr seid ein bisschen jünger als ich, nicht wahnsinnig jünger, aber ich bin mir nicht sicher, wie das auf ein noch jugendlicheres Ich gewirkt hat, damals, als ProSieben etwas ausgerufen hat, was letztendlich die ganze Welt in Atem den Atem halten ließ. 2008 war es, als sie auf der großen Erfolgswelle, ausgelöst durch The Next Uri Geller, mit Uri Geller weitere Kooperationen gestartet haben und irgendwann gesagt haben, diese gemeinsame erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen ProSieben und Uri Geller soll jetzt nun gipfeln in einem TV-Experiment, über das die Wissenschaft und die Wissenschaftler der Zukunft und Wissenschaftlerin noch reden werden, indem sie sagen, da an diesem Abend ist es passiert. Denn die These war besonders, die Herangehensweise noch besonderer und das Ergebnis zum jetzigen Zeitpunkt nochmal offen. Denn das stand an. Uri Geller live. UFOs and Aliens. Das unglaubliche TV-Experiment.
Yes. Ich kann mich daran erinnern. Ich habe das gesehen als Kind. Ich glaube, ich war so zwischen 10 und 11, irgendwie so gerade noch so Grundschulalter.
Ich habe das damals nicht gesehen. Ich habe es in späteren Jahren mal auf YouTube gesehen. Es gibt da so eine ganz verschwommene, verwackelte altes YouTube-Video.
Genau, kann man sich noch anschauen. Gibt es die kompletten 2,5 oder 3 Stunden oder so, sind da noch hochgeladen worden. Und da ging es tatsächlich darum, dass die irgendwann sich in ihrer, ich weiß nicht was, Showwelt gedacht haben, wir machen das jetzt. Wir werden jetzt uns mal überlegen, wie wir tatsächlich zum Showkonzept machen, dass wir Kontakt zu Aliens aufnehmen. Das, was die Menschheit lange probiert, das große Rätsel, sind wir allein im Universum. Heute klärt es ProSieben um 7:45.
20:15, ja genau.
Und um 20:15. Und also muss man wirklich sagen, das war die ernsthafte, nicht satirisch gemeinte Behauptung zu sagen, wir werden heute ganz viele verschiedene Nachrichten von Menschen suchen und empfangen hier. Da konnte sich jeder also als Zuschauerin und Zuschauer beteiligen. Und dann werden diese Nachrichten gemeinsam in den Orkus da geschossen. Und
die Aliens sind auch bereit zur Primetime.
Die Aliens wissen natürlich, dass wenn was Interessantes passiert auf der Erde, dann meistens um 7:45.
Ja. Auf ProSieben. Also ProSieben. Genau, wenn ich Alien werde, würde ich auch mit ProSieben telefonieren wollen.
So ist es, ja, weil die kommen ja immer zu, weil sie immer so ab und zu mal so vorbeigeflogen. Und hoffen, dass genau dann, wenn die da wieder irgendwo rumfliegen über einem Wohngebiet, dass dann da was Sensationelles passiert. Sind oft schon also enttäuscht wieder zurückgeflogen, haben gesagt, ja, war nix. Waren ein paar Leute, die im Garten da waren oder so. Ne? Weil die nie ProSieben geguckt haben. Und das
ja, die wollen ja auch Airtime, die Aliens.
Exakt, denn we love
die
to entertain
bei irgendwem.
Auch die. Und also was die da behauptet haben, war schon ein starkes Stück. Hier mal ein kleines Schnipselchen aus der Anmoderation.
Jetzt werden Sie etwas erleben, das es so noch nie zuvor im Fernsehen gegeben hat.
We will try to
wir werden versuchen, Kontakt mit Aliens herzustellen. Und wir glauben, dass wir heute Abend vielleicht eine Antwort bekommen.
Also die Schussbewusstsein muss man auch mal haben. Dass man also sagt,
wir glauben vielleicht.
Genau.
Ja, man kann ihn ja nicht vorwerfen. Dass sie es nicht genau sagen können, ob es klappt, weil man natürlich nicht weiß. Man kann ja sondern nur in den Wald hineinrufen, wie es dann hinausschallt. Dafür ist man ja nicht mehr verantwortlich. Und dann hat man sich natürlich überlegt, okay, wie gehen wir da denn jetzt dran? Also wir müssen verschiedene Stationen hier haben. Wir haben einmal eine Gästecouch, da sitzt natürlich Uri Geller und guckt geheimnisvoll und schaut die Leute mit seinem durchdringenden Blick immer so, schaut ihnen durch die Augen direkt in die Seele und weiß dann, was die wollen und macht ab und zu dann, eigentlich wie so ein Warm-Upper, wenn zwischendurch gerade nichts los ist, macht er so TV-Experimente, da müssen dann die Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwas machen. Dann gibt es noch so ein Callcenter, da kann man anrufen, falls man genau in der Nacht zufällt über, weiß nicht, Passau ein paar irritierende Lichter gesehen hat, kann man da anrufen und Verena Vriet, der Moderatorin, sagen, was man gesehen hat und auch noch also die Videos einschicken. Das ist das andere Ding. Und dann gibt es aber auch noch in der Ukraine den Außenreporter Daniel Aminati, der dort in einem...
Oh, ich erinnere mich.
So. An Daniel Aminati oder an die Tatsache, dass er da Außenreporter war?
Nee, dass der da irgendwie neben so einer riesengroßen, wie heißt das nochmal, dieses...
Radioteleskop heißt das Ganze.
Das größte Radioteleskop in der Ukraine und Daniel Aminati ist vor Ort und spricht quasi mit dem Teleskop.
Ja, genau, richtig. Also er war in so einem Teleskopbüro oder was daneben und da sitzen dann so 3, 4 so Leute vor so 50 Jahre alten Computern und mit diesem Teleskop sollte dann... irgendwie so sollte diese Botschaft dann ins All befördert werden. Das war so die Idee. Und wenn er dann so seine Außenreporter-Stücke da gemacht hat, man hat so zu ihm hingeschaltet, haben die auch immer so Bildstörungen eingebaut.
Ach so, weil die Aliens jetzt dann vielleicht gerade diese Bildstörung hervorrufen.
Weil er sehr nah am Teleskop steht und diese Interferenzen also glaubwürdig sein sollten wahrscheinlich.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich das wirklich als Kind gesehen habe und ich war, wie gesagt, 11 und hatte panische Angst, dass heute wirklich die Aliens kommen. Ich dachte wirklich, heute ist es soweit. Ich habe da gesessen und was ich auch noch im Kopf habe, ist, da saß so einer im Publikum, einer mit Glatze und der hatte auf den Hinterkopf so ein Alien tätowiert und das habe ich überhaupt nicht zuordnen können mit meinem 11-jährigen Gehirn, was das ist. Ich dachte, da sitzt bereits ein Aliens im Studio.
Genau, da war einer, der hat es auf der Glatze und der konnte irgendwie so den Kopf merkwürdigerweise so bewegen, dass die auftätowierten Augen am Hinterkopf dieses Glatzkopfs sich so bewegt haben. Ne?
Das war
so
da ging die Fantasie mit mir durch.
Ja, das kann ich aber verstehen. Das wurde ja auch, die wurde ja auch angesprochen dort. Ich möchte ganz kurz nochmal Daniel Aminati selber nochmal, ich schalte mal rüber zu Daniel Aminati in die Ukraine zum Teleskop. Wie sieht's aus?
Hallo, dobre veče! Dobre Wetsche, lieber Stefan, meine Damen und Herren, dobre Wetsche.
Sag mal, wo bist du denn da ganz genau, Daniel?
Ich grüße euch. Ich bin jetzt circa 2500 Kilometer von Deutschland entfernt. Genauer gesagt befinde ich mich jetzt gerade hier im Kontrollraum des Evpatoria Deep Space Center.
Aha. Mhm. So ist das. Und dann steht
er. Und viel mehr erfährt man von ihm auch nicht im Laufe der Sendung.
Genau.
Er ist einfach da.
Er ist da und überwacht die technischen Vorgänge. Und während er das macht, haben die sich überlegt, ja, irgendwie im Fernsehen heißt es, kennt ihr vielleicht auch Meta machen. Ab und zu muss man einfach Sendezeit voranschreiten lassen. Und dann haben die gesagt, hast du denn noch irgendwelche Tricks drauf, Uri? Weil so stelle ich mir das vor in der Redaktionskonferenz. Kannst du da noch Löffel verbiegen, haben wir nun auch schon mal gesehen. Kannst du noch irgendwas anderes? Hat er gesagt, ja, es gibt schon noch was. Da müssen die Leute sich so ein Blatt Papier auf den Schoß legen und so einen roten Punkt angucken und dann fliegen zu Hause, die Sicherung raus. Was? Das geht? Das geht auf jeden Fall. Und dann hat er in dieser Zeit das machen dürfen vor den Leuten. Und da können wir auch mal reinhören, was er dann in seiner geheimnisvollen Art den Zuschauerinnen und Zuschauern mitzuteilen hat.
Fokussieren Sie sich auf diesen orangenen Punkt auf dem Bildschirm. Schauen Sie auf diesen Punkt. Und jetzt tun Sie das Papier, den Notizblock, auf Ihren Schoß. Drehen Sie sich leicht vom Fernseher weg. Aber richten Sie die Augen nach wie vor auf diesen orangenen Punkt.
So, und jetzt fragt man sich natürlich, klappt denn dieser...
was also, ist denn dann passiert? Oh,
mir wäre fast rausgerutscht, dieser Quatsch. Aber, Herr Krüger, der hat mitgemacht, Herr Krüger, also alle Anrufer und alle Leute, die sich übrigens beteiligen an der Sendung, sind extrem glaubwürdig. Mhm. Also die Leute, die am Telefon sind, aber auch die Zeugnisse dessen, was da per Mail oder per MMS damals noch eingeschickt wurde, ist also sehr glaubwürdig und hundertprozentig von echten Zuschauerinnen und Zuschauern, so wie auch Herr Krüger ein schier unglaubliches Erlebnis zu Hause hatte.
Herr Krüger, ich grüße Sie. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Krüger, Ihre Geschichte, was haben Sie erlebt?
Ja, also wir haben das Experiment halt mitgemacht und hatte das Blatt Papier auf meinem Schoß.
Ja.
Und meine Freundin hatte eine Taube gemalt.
Okay.
Und wir hatten beide die Augen geschlossen und ich habe meine Hand halt ganz normal führen lassen. Und bei mir kam nur so ein halbes Kreuz raus, also im Prinzip so, sieht so aus wie ein Kreuz. Und in dem Moment, wie wir beide drauf geguckt haben, fliegen wir uns die Sicherung raus.
Nein, das müssen die Aliens gewesen sein.
Das waren die Aliens, absolut.
Hä? Was hat die Taube jetzt damit zu tun?
Ja, sie mussten dann irgendwie, ich habe mir den Clip auch vorher angeguckt, sie mussten dann irgendwie so diesen orangenen Fleck da irgendwie sich da den fokussieren und dann auf ein Blatt Papier was malen, was die Aliens ihnen senden.
Intuitives Schreiben praktisch, dass sie als Alien-Medium, weil die Aliens, die haben ja nun kein Blatt Papier und sitzen auch nicht auf der Couch. Das heißt, die können sich nur...
Die können Energien halt.
Die können sich so interstellar, können die sich dann so ähnlich wie in der Scientology zugrunde liegenden Theorie, dass man sich so durch so einen Lichtstrahl in einer Bruderschaft so in den Körper hineinschießt und dann praktisch die Hand führt, während man auf diesen roten Punkt da, ist auch egal. Also das ist passiert und zwischendurch hat man gerade auch gesehen, waren da Gäste, ne? Waren das schon die ersten Aliens, die dann da im Studio praktisch live angekommen sind oder war es doch nur Nina Hagen? Ich kann Sie beruhigen, es war Nina Hagen, die auch schon mal irgendwie in den 80er Jahren hatte sie Kontakt zu Aliens und das Schöne war, sie kam dann und wurde interviewt und sollte natürlich, also die Idee von der Redaktion war hundertprozentig so aus Fernsehsicht, dann kommt Nina Hagen, die ist schön kurios, die sieht verrückt aus, dann soll die sich da hinsetzen und soll sagen, wie die da entführt wurde von Aliens, dann ist die ein bisschen witzig, verstellt dreimal die Stimme und dann soll die wieder gehen. Soweit der Plan. Da hatten sie die Rechnung aber ohne Nina Hagen selber gemacht, die natürlich eine ganz eigene Idee davon hatte, wie man sich als Gast aufzuführen hat in dieser Sendung. Sie ist reingekommen, wurde natürlich all diese Dinge gefragt, aber hat nicht erwartungsgemäß völlig auf den Punkt ihre Alien-Story abgeliefert und hat danach sich fein zurückgehalten, damit sie dann wieder den Hokuspokus da weiterspielen können, sondern hat überhaupt nicht auf die Fragen geantwortet und hatte auch gar keine Lust, ihre Alien-Geschichte, die sie ja Oton schon tausendmal erzählt hat, jetzt hier auch nochmal erzählt. Und hat irgendwelchen Kauderwelsch da zu zusammengefreestylt, was also mit dem Thema nur entfernt zu tun hatte, war dann auch beleidigt, wenn sie so angehalten wurde, vielleicht dann doch mal sich an der Frage zu orientieren mit ihren Antworten. Und dann ging es aber auch schon weiter mit Erich von Däniken, der auch noch zu Gast war später.
Natürlich.
Dieser mittlerweile Rechtspopulist oder wie man das nennen soll. Also noch verrückter geworden und auch in so einen nicht mehr komischen Bereich abgerutscht.
Also damals an Aliens geglaubt, heute noch an ganz andere Thesen. Es ist so ein bisschen so, jetzt frage ich mich sowieso, wieso haben wir uns gewundert, dass während der Pandemie alle plötzlich komische Sachen geglaubt haben, wenn um 20.15 Uhr mal auf ProSieben Aliens angerufen wurden. Ja. Ist doch völlig klar, wir wurden darauf schon völlig vorbereitet.
Aber Uri Geller. Die Aliens haben gerade den Holocaust geleugnet.
Ja. Ja, so. Aber sag mal jetzt mal unter uns, glaubt ihr denn an Aliens?
Oh. Also ich glaube ehrlich gesagt, diese Show, das ist keine gute Idee, falls es die Aliens gibt. Kennt ihr die dunkle Waldtheorie?
Nein.
Die besagt, dass man lieber die Fresse halten sollte im Weltall, weil sobald du dich halt zu erkennen gibst als bestehender Planet, hast du ein sehr hohes Risiko, dass andere dich mal sicherheitshalber ausmerzen, falls du gefährlich sein könntest. Deswegen sollte man sich lieber vornehm zurückhalten.
Das ist auch meine...
Und wenn man dann Kontakt aufnimmt, vielleicht dann nicht jetzt...
Das ist auch meine Herangehensweise. Ich will das alles gar nicht wissen. Wenn sie kommen, okay, dann kann man gucken, was man mit der Situation anstellt. Aber bis dahin glaube ich das nicht. Aber wer weiß, was da draußen alles, ne? Ich bin jetzt auch
Sie sollten die nicht provozieren, herzukommen. Richtig, sondern wenn sie eh kommen, dann verhalten wir uns angemessen.
Ich glaube schon nicht an Uri Geller, sagen wir es mal so. Ja, also ich vermute mal, dass jetzt in der Sendung keine Aliens mehr aufgetaucht sind. Liege ich da richtig? Oder gab es da noch irgendwelche Signale, irgendwas? Hat Uri Geller noch...
Also, halt, stopp. Es ist was passiert in der Ukraine. übrigens, wenn ihr jetzt gerade einschaltet, es geht um 2008 und es geht um Daniel Aminati.
Anscheinend ist hier irgendwas Ungewöhnliches passiert. Und meine Dolmetscherin, die Dani Finkenstein, hoffentlich geht dem Ganzen mal ein bisschen auf den Grund, weil mein Russisch ist nicht so gut.
Okay.
Mach mal, Dani.
Скажите мне, пожалуйста, что тут происходит?
Вы знаете, мы получили отраженный сигнал. Такого не должно быть, это как нештатная ситуация. Мы сейчас разбираемся, что это произошло. Видимо, наш сигнал, посылаемый на... застопорился какой-то туманностью, со звездным созвездием или еще чем-то.
Okay. Будем искать. Спасибо.
Also, im Moment wissen die noch nicht genau, was los ist. Die sind E-Mails sind rausgegangen, es scheint aber irgendein Signal dazwischen zu funken. Die E-Mails sind unterwegs, aber irgendwas stimmt da nicht.
Ja, das Signal, was da gehört wurde, das stellt sich später raus, ist leider irdischen Ursprungs. Da hat irgendeiner wahrscheinlich sein Handy nicht auf Flugmodus gestellt und da ist ein bisschen Hektik ausgebrochen, hat sich aber wieder beruhigt dann.
Es ist ein Ärger mit den Aliens.
Naja, aber es gab auch noch Gäste, wie zum Beispiel Sascha, die selber also Aliens kennen, persönlich, und die durften davon auch berichten.
Seit meiner Kindheit werde ich etwa alle paar Monate von den Außerirdischen besucht bzw. geholt. Früher hatte ich sehr viel Angst vor ihnen, doch mittlerweile sind sie für mich wie alte Bekannte.
Ja, da war's. Alte Bekannte. Und irgendwann kam raus, es war doch nur Inka Bause. Und wollte ihn verkuppeln.
Dann kommen die Aliens immer so zum Kaffeekuchen.
Aber er ist schon so, er ist totally cool with it, weil er kennt die schon. Hey guys, da sind sie wieder.
Ja, es ist wieder Geburtstag oder sowas. Die kommen dann immer so und bringen Geschenke mit.
Ja, wir haben ja heute schon drüber geredet, irgendwann ist man nicht mehr nervös.
Ja,
irgendwann stehen sie in einer Regenjacke und mit einer Schiebermütze vorm Hotel und warten.
Ja, genau.
ich habe es ja gerade schon mal so angedeutet, es hat nicht funktioniert, aber Uri Geller lässt uns trotzdem nicht ganz hoffnungslos zurück, denn es gibt da schon einige Weisheiten, die man vielleicht so hätte sich auch in 2 Minuten zusammengoogeln können, ohne so eine ganze Sendung, aber deswegen werden sie ja nicht weniger wahr. Uri, bitte.
Okay, das bedeutet tatsächlich...
Wenn es Wasser gibt, dann gibt es auch Leben.
Okay, das ist ein hoffnungsvolles Fazit am Ende dieser Sendung. Wir werden natürlich weiterhin ins All horchen, falls da auch in nächster Zeit, in den nächsten Wochen und Monaten Signale zurückkommen. Dann bin ich mir sicher, wird es eine Sondersendung hier bei uns auf ProSieben geben. Wir werden Sie selbstverständlich informieren.
Ja, also kurzer... Überblick, die Sondersendung ist, also gab's nicht.
Ja, und gab's nie mehr.
Aber wenn es Wasser gibt, gibt es Leben.
Wo Wasser ist, ist auch Leben. Und da sollen wir jetzt einfach mal nicht so unwissenschaftlich so pessimistisch sein. Aber eine vielleicht kurze Erkenntnis noch, das wird ganz am Anfang der Show noch erklärt, das möchte ich vielleicht nochmal vielen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben. Wenn sie selber, also wird gesagt, wenn man jetzt ein Alien oder ein UFO vor allem am Himmel sieht oder auch Videos von denen sieht, woher weiß ich denn, ob die wirklich echt sind oder ob da nur irgendeiner da so Computertricks gemacht hat und es sieht nur so aus wie ein UFO. Mhm. Da hat er eine sehr gute Erklärung, er hat gesagt, man kann das zweifelsfrei auf Echtheit überprüfen, indem man guckt, ob das UFO auf dem Video hinter Bäumen langfliegt. Weil wenn das so hinter Bäumen langfliegt, ist das technisch so schwierig umzusetzen als Fake.
Muss die ganzen Blätter freistellen dann vor Grün und so.
Geht gar nicht, ja. Das ist eine Heidenarbeit.
Das wisst ihr ihr seid die sich auch mit Fernsehen
iMovie auskennen.
Aus dieser Perspektive auskennen. Mhm. Ich als Moderator kann da nur staunend daneben stehen und sagen, wenn der das sagt, wird das wohl so stimmen. Ja. Also wenn ich davon ausgehe, ist Independence Day wahrscheinlich eine Dokumentation.
Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Das heißt ja UFOs und Aliens. Also welche Rolle jetzt die UFOs dann noch gespielt haben?
Naja, irgendwie müssen die ja hierher kommen. Kommen nicht mit dem Bus. Ne?
Okay.
Ja, ist irgendwie enttäuschend, dass die Aliens dann jetzt nicht bei Uri Geller angerufen haben am Ende des Tages.
Ja, und auch vollkommen überraschend.
Ja, ich hatte jetzt die Hoffnung, dass es 2008 bereits geschehen ist und es an mir vorbeigezogen. Aber ist ja schade. Schade Schokolade.
Ja. Ich bin aber sehr gespannt jetzt auf eure Tabs, weil hier wusste man ja zumindest, als ich das vorher in der Vorankündigung gesagt habe und man hat es damals gesehen, wusste man ja so ungefähr, was auf einen zukommt. Bei deinem, Caro, kann ich mir erstmal noch nichts vorstellen.
Ich habe diese Woche ebenfalls ein Fernsehhighlight mitgebracht aus dem Hause ProSieben, deinem Heimatsender, Klaas. Wir haben ja in diesem Podcast schon diverse TAF-Formate besprochen, zum Beispiel den TAF-Stylomat in unserer allerersten Folge. Und diese Woche beschere ich euch mal eine fantastische Rubrik aus der Fernsehsendung Red, auf Empfehlung von meinem lieben Kollegen Tristan Herold. Liebe Grüße. Dieses Red-Format ist aus dem Jahr 2011 und heißt Don't Smoke on the Water und darum geht's.
Der stressigste Entzug, seit es Zigaretten gibt. 5 nikotinabhängige Promis machen Schluss mit der Sucht.
Fantastische Idee.
Ja, die Prämisse macht schon Bock, oder?
Fantastische Idee.
Wen könnt ihr euch da jetzt vorstellen in so einem Format?
Julia Siegel.
Julia Siegel?
Raucht doch sehr gerne, ne?
Aus welchem Jahr ist das? Sonst hätte ich jetzt gesagt Daniele
2011.
Negroni. 2011 war Daniele Negroni noch kein Ding, aber der ist ja beim Dschungel so ausgerastet, als die Zigaretten weg waren. Und ich finde es toll, dass man dieses ganze Konzept von Dschungel und so weiter weglässt und es nur darauf beschränkt, dass die Zigaretten weg sind.
Das ist aber sowieso das Beste. Das war auch immer bei hier, wie heißt dieses despektierlich, im Original ist es sehr despektierlich formuliert, das heißt in der BBC hieß es Fat Teens Can't Hunt.
Gott.
Das war der Originaltitel. Ich glaube, in Deutschland hieß es irgendwie Teenager außer Kontrolle oder so.
Ja.
Ne? Wo die dann auch irgendwo auf der Welt in so einem Dorf abgeliefert werden und dann sollen die praktisch, also 15 Jahre Erziehung sollen dann in 2 Wochen nachgeholt werden. Und das
also
nicht
die strengsten
so gut.
Eltern der Welt.
Sowas in der Art, ja genau. Und das funktioniert nicht so gut und vor allem ist dann immer so ein bisschen Zündstoff, ist dann immer die fehlenden Zigaretten.
Mhm. Zündstoff ist hier auf jeden Fall auch gegeben. Wir schauen uns mal an, wer da jetzt mit von der Partie ist. Zum einen
Schauspieler und Sänger Willi Herren.
Ja, gut.
RIP Willi.
Willi Herren war dabei, damals noch war dabei. Und wer noch?
Schlagerstar Markus Becker.
Ist der mit dem roten Pferd, das sich einfach umgekehrt hat.
Exakt, ich war mir kurz nicht sicher, wer es ist, was halt eine Schande ist, weil ihm haben wir das rote Pferd zu verdanken, hast du gerade schon gesagt. Weiter geht's mit ihr hier.
Miss Quiz Anna Heesch.
Die musste ich auch googeln.
Neuen Live und später dann auf Verkaufsfernsehen. Anna Heesch hat, ich weiß nicht, was sie moderiert hat, aber sie war irgendwann bei Neuen Live eine der ganz großen Moderatorinnen.
Ja, laut Insta-Bio-Moderatorin, Teleshopping-Host und wird nach eigenen Angaben die Königin genannt. Mhm. Außerdem ist sie die Ehefrau von Ralf Dümmel von Hülle der Löwen.
Ach so.
Der Typ, der es irgendwie schafft, noch unseriöser zu wirken als Carsten Maschmeyer, was eine Leistung ist. Und die Bauchbinde von Anna Heesch sagt später, Moderatorin auf der Suche nach einem Job. Mhm. Was ich auch interessant finde, das so offen zu legen in diesem ProSieben-Format.
Ja, ist ja auch eine Möglichkeit, jetzt hier Akquise zu machen. Ne? Ja,
exakt, genau.
Und auch ein bisschen eine Tautologie in so einem Beitrag.
Unsere Nadel
ist auch dabei. Ja, und dann ist nämlich noch eine letzte Person dabei, die ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
Und Edelhure Cleo van Eden wollen auf der MS rauchfrei weg von den Kippen.
Edelhure Cleo van Eden war irgendwie ein Ding in 2011, weil sie das Buch Mein Leben als Edelhure geschrieben hat. Mhm. Und diese illustre Runde ist jetzt auf der MS rauchfrei, sprich 5 nikotinsüchtige F-Promis sind 5 Tage lang auf ein Schiff gesperrt und sollen dort aufhören zu rauchen.
Mei, oh mei. Oh, das ist aber...
Clean vom Nikotin und das in nur 5 Tagen an Bord der MS Rauchfrei. 5 Promis und die Schattenseiten des Entzugs.
Jetzt sage ich einmal, was ich dazu denke. Also ich glaube, Red hat viele problematische Dinge hervorgebracht in der Vergangenheit, aber das ist jetzt hier auf keinen Fall ein Versuch, zu aggressivem Verhalten neigende Prominente dabei abzufilmen, wie sie auf Zigarettenentzug dumme Sachen machen vor laufender Kamera. Ich glaube, hier geht es hier wirklich um die gute Sache. Die wollen einfach Menschen helfen, aufzuhören zu rauchen.
Wollen eine nette Hilfestellung leisten.
Miguel, von dir weiß ich, dass du noch nie in deinem Leben geraucht
hast.
Genau,
du hast noch nie geraucht. Du hast auch, glaube ich, hast auch, also zumindest...
mittlerweile hat man noch nie getrunken.
Ja genau, hast auch noch nie Alkohol getrunken. Hast du mittlerweile, haben die dich da in Köln, hatte ich da gerade Jan, ne, weiß man ja, ne, dass der also ne, teilweise mit die Hände voll mit Bier da schon morgens anfängt. Und so, und hat er dich mittlerweile auch zum Trinker gemacht?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe nach wie vor noch nie geraucht, nie getrunken. Ich hatte einmal, als ich 4 Jahre alt war, habe ich ein Mancherie für ein Ferrero Küsschen gehalten und das war mein größter Rausch, nach wie vor. Heftig. Aber ansonsten bin ich da immer noch komplett clean.
Klaas, hast du
clean.
Schon mal aufgehört zu rauchen?
Ja, vor 4 Jahren. Und aber auch nicht wieder angefangen.
Und wurde das von Red begleitet? Nein.
Warst du auf dem Schiff?
Nee, das wurde einfach von Ungeduld begleitet, meinerseits.
Ja. Aber, vertane Chance, ne? Hättest du nochmal richtig hier ProSieben
Airtime abgreifen können. Da hätte ich ein richtiges Format draus machen können. Dumm wie ich bin, habe ich das natürlich nicht getan. Aber ich weiß, insofern kann so ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe also recht lange geraucht und habe vor 4 Jahren dann aufgehört. Also ich hätte mich da nicht bei filmen wollen, vor allen Leuten.
Die Promis werden jetzt betreut von 2 Profis. Der eine ist Personal Coach und Drill Instructor Frank Franco Wierichs. Er hat 9 Trainerscheine, 1 BWL-Studium und jede Menge Praxis. Und er war bei der Luftwaffe Oberfeldwebel. Und der greift auch mal hart durch, wenn es drauf ankommt.
Wenn ich sehe, gewisse Regeln werden nicht eingehalten, dann kann ich da auch ganz brutal dazwischenhauen.
Da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so Angst gekriegt. Bei diesem Statement.
Was heißt denn da dazwischenhauen?
Ja, das, man weiß es auch nicht so genau. Dieses Hauen, ne, das macht einen irgendwie ein bisschen...
Der hat jetzt schon so eine Aggro-Vibes.
Also ich mach mir da schon, also ich hätte mir da schon Gedanken gemacht, weil gerade in so einem Mikrokosmos eines Schiffes, man weiß ja, wie so, es gibt da diese psychologischen Experimente, oder es gibt da sogar den Film Das Experiment, basierend auf wahren Begebenheiten, und dass da sofort so eine, ja eigentlich so ein faschistisches System sich aufbaut, wenn man nicht aufpasst, und in einer halben Stunde ist einer der Führer und die anderen sind die Soldaten und so weiter, und jeder hat so seinen Platz in der Gesellschaft, die dann sehr klein wird auf einmal, die Welt. Da würde ich mir schon Gedanken machen, wenn man da so einen gewaltbereiten Gerechtigkeitsfanatiker hat, der so gefühlt innerhalb der Moral handelt. Mhm. Das sind die gefährlichen.
Ja, zumal die andere beteiligte Person amtierende Kickbox-Weltmeisterin ist, Dr. Christine Theiss, a.k.a. Dr. Knockout. Also irgendwie wird schon damit gerechnet, dass es irgendwie, dass jemand auf die Fresse kriegt auf diesem Schiff. Und zu diesen beiden Coaches aber gibt es jetzt ein richtig starkes Statement von Markus Becker.
Ich weiß ja, dass ich aufhören will zu rauchen, da brauche ich keinen Coach dazu.
Aber Red.
Also Markus weiß, er muss eigentlich einfach nur aufhören, was sollen die Coaches, weil er raucht 50 Zigaretten am Tag. Das sind 2 bis 3 Schachteln. Die Red-Redaktion nennt ihn einen Suchtbolzen.
Ja, das ist wirklich, also 50 Zigaretten ist ja so knapp vor Rudi Carell steht's da, ja?
Ja, wir erfahren jetzt erstmal, wie viel die wirklich alle rauchen. Also,
na, vor allem der muss ja nachts aufstehen, damit du das schaffst.
Wir erfahren auch noch, er erfüllt mindestens 5 Faktoren für einen Herzinfarkt.
Ach du Scheiße, der wird dann auch so gelb dann ja nach einer Zeit, ne? Man wird ja dann so gelb, gelbe Haare.
Das legt Red alles radikal offen da auf dem Sonnendeck bei der MS Rauchfrei. Und Cleo Van Eeden, die sogenannte Edelhure, die raucht täglich 1 Schachtel, Anna Heesch auch. Nadel sagt, sie ist Gesellschaftsraucherin, also sie raucht nie allein, aber trotzdem circa 30 am Tag, was schon auch echt viel ist, also eine ganze Schachtel.
Das ist ja viel in Gesellschaft.
Ja, genau. Und sie will auch aufhören zu rauchen, das heißt für sie aber mal 1 oder 2 ist okay. Ich glaube, so funktioniert das nicht, aber, aber gut.
Auf keinen Fall.
Willi Herren, damals 36, raucht seitdem er 16 ist 2 Schachteln pro Tag.
Seit er 16 ist? Mhm.
Und hatte mit 31 schon den ersten Herzinfarkt.
Ach du Scheiße.
Willi findet Rauchen eigentlich grundsätzlich scheiße, aber ein paar Zigaretten am Tag sind nicht schlecht. Also das sind so die Herangehensweisen ans Rauchen, mit denen wir da arbeiten. Und dann geht es direkt los mit der ersten Übung vom Drillcoach Franco, mit der ich so nicht gerechnet hätte.
Bevor wir aufs Schiff gehen, 20 Minuten Hardcore rauchen.
Also 20 Minuten Hardcore rauchen müssen sie jetzt machen. Sie dürfen ein letztes Mal quasi qualmen bis zum Umfallen. Sie sollen sich nämlich bewusst machen, was sie im Körper da antun. Mhm. Vielleicht macht diese Übung sogar Sinn, aber Obacht, es kann zu Schwindel führen. Das ist Willi Herren komplett egal. Er hat nach 13 Minuten schon 6 Zigaretten intus.
Noch 5 Minuten Zeit, um sich der Zigarettensucht hinzugeben. Willi nimmt gleich 2. Ein Kreislauf-Knockout ist die Quittung.
Also ist dieses Schiff, ist das vor allem auch auf dem Wortspiel begründet wegen Don't Smoke on the Water?
Genau,
smoke
deswegen
on the
wird
water,
auch
Don't Smoke on the Water. Das ist die Idee, deswegen ist das Schiff da.
Der Hintergrundsong wird gnadenlos totgeritten, Smoke on the Water.
Das heißt, die haben sich, ja, das ist jetzt ja interessant, ne? Hatten die einfach so ein Wortspiel im Kopf, so beim Duschen? Und sind da in die, ist da eine die Redaktion gefahren und hat gesagt, Leute, ich habe jetzt erstmal nur so ein Wortspiel.
Was machen wir damit?
Und wenn man jetzt sagt, smoke on the water und don't smoke on the water, wie könnten wir das denn aufbauen? Und dann haben sich praktisch über so ein mäßiges Wortspiel das komplette Format erarbeitet. Oder wie?
Entweder das ist der Fall oder dass sie halt den Leuten wirklich helfen wollten.
Ja. Das glaube ich eher.
Ja, das kann alles sein, ne?
Also Willi hat 2 Zigaretten gleichzeitig im Mund, um nochmal richtig aufzutanken, bevor es losgeht. Ihm geht's gar nicht gut, aber er rappelt sich dann direkt nach diesem Kreislauf-Knockout kurz wieder auf und zündet sich 2 weitere Kippen an.
Dann steckt sich also in die Ohren.
Diese Übung anscheinend sehr ernst. Alle merken jetzt, es war jetzt doch ein bisschen viel. Sie wollen erstmal nicht mehr. Sie müssen jetzt an Bord. Dort ist absolutes Rauchverbot. Sie müssen alle Zigaretten abgeben. Es gibt als Warnung noch Fotomontagen von allen, wo die Promis sehen können, wie sie aussehen werden, wenn sie weiter rauchen, wie sie in den nächsten Jahren altern werden und müssen dann an Bord verschiedene Challenges durchlaufen. Also Red hat daraus ganze 4 Folgen zusammengeschnitten. Ah, halbe Stunde.
Sag mal, können wir mal gucken, jetzt, guck mal, das ist ja schon ein bisschen her, ne? Wir könnten uns doch jetzt eigentlich diese Nachher, also jetzt bei den meisten, können wir uns doch jetzt eigentlich die Nachherbilder anschauen und gucken, ob das gestimmt hat.
Ja,
weil die haben
ja,
natürlich auf jeden Fall alle weitergequalmt. Und jetzt können wir ja mal sehen, ob diese Fotomontagen der Wahrheit entsprechen. Das ist jetzt im Podcast schwer darzustellen, aber vielleicht als Begleitmaterial könnt ihr ja Screenshots davon mal rausgeben. Und wir können uns das hier mal dann in Ruhe anschauen und mal gucken, ob das wirklich so ist.
Finde ich eine gute Idee.
Das werden wir auf jeden Fall machen, ja.
Das machen wir.
Sie müssen auf jeden Fall an Bord dann verschiedene Challenges durchlaufen. Drillins Dr. Franco legt einfach eine Schachtel Zigaretten hin am Anfang und die Promis müssen wieder stehen. Willi Herren schafft es irgendwie sofort, eine zu klauen. Sofort knallharte Strafe, er muss das Deck schrubben. Also so läuft es meistens. Sie machen irgendwas falsch und müssen zur Strafe irgendwas machen. Mhm. Die Stimmung, wer hätte das gedacht, wird immer gereizter. Es entsteht eine angespannte Stimmung zwischen Nadel und Anna Heesch. Weil Nadel will nicht mehr in einem Zimmer mit Anna Heesch schlafen, weil Anna schnarcht ein bisschen. Ah. Und Nadel braucht ihre Ruhe.
So ein Ärger.
Und Nadel hat auch eine Agenda auf diesem MS-Rauchfreischiff von Red. Nämlich möchte sie ihr Image ändern von Nadel zu Nadja. Sie will das loswerden.
Aber
das Nadel-Ding.
Über dieses Schiff. Das ist jetzt quasi der...
Genau. Genau, das ist jetzt die Gelegenheit und das ist jetzt auch Annas Gelegenheit, sich da einzuschalten und die Situation so ein bisschen zu entschärfen.
Also ich wünsche dir alles Gute, drück dir die Daumen. Ich weiß auch, bei mir heißt es immer, der Hotbutton schlägt gleich zu. Darüber kann ich aber herzhaft lachen. Ich habe in dem Sinne eben nichts, wo man sich fremd schämen muss. Da tust du mir schon leid, denn du hast ein hartes Stück Arbeit vor dir.
Naja, komm, also manchmal braucht man Leute, die es um den Punkt bringen. Ne? Das ist ja immer um heißen Brei reden, das hilft ja nun auch niemandem.
Ja, also ne, das ist irgendwie, wünscht dir alles Gute und es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen und Willi Herren sagt auch, ach, Nadelchen, für mich bist und bleibst du die Nadel, gib dir noch ein Küsschen und damit hat sich dann die Sache mit dem Imagewechsel auch komplett erledigt für Nadel, leider an Bord. Und die Situation an Bord spitzt sich jetzt immer weiter zu, es gibt vermehrt Regelverstöße, es gibt vermehrt Strafen, die Gespräche werden immer angespannter und Anna Heesch ist für mich da so ein bisschen die Drahtzieherin, es entwickelt sich so ein bisschen raus. Die regt sich nämlich jetzt bei der Edelhure Cleo darüber auf, dass die so viel verdient. Nämlich 4.000 bis 5.000 Euro für ein Wochenende.
Moment, auf dem Schiff jetzt als Gage für das TV-Experiment oder als Hure?
Als Hure.
Aber was hat sie damit zu tun? Sie kann das, also das ist doch, steht doch jedem frei, was für einen Beruf man macht und wie viel man damit verdient.
Ja, du, aber die Anna Heesch, die ist da irgendwie sauer, dass die Cleo damit Geld verdient.
Dass das gut läuft bei ihr.
Dass das gut, genau, dass das ganz gut läuft für sie.
Ah ja.
Bis 5.000 Rechner. Und das zahlen die 4.000 Euro für eine fremde Frau. Irre. Ich habe 5,25, ich wiederhole, 5,25 € die Stunde bekommen in der Pralinenfabrik.
Ah. Ja gut, ist auch ein anderes Metier.
Ja, also das ist unfair, dass sie in der Pralinenfabrik halt weniger verdient hat. Und ich habe so langsam das Gefühl, dass es Anna Heesch gar nicht unbedingt darum geht, mit dem Rauchen aufzuhören. Es ist eigentlich mehr so ein Bewerbungsgespräch bei ProSieben als Moderatorin. Aber also sie hat jetzt schon mal eben klar gesagt, warum sie besser ist als Nadel. Aber jetzt erklärt sie auch nochmal ausführlich, warum sie besser ist als die Edelhure Cleo. Mhm.
Und auch ich verkaufe eine Dienstleistung als Moderatorin. Doch die Grenze ist natürlich ganz klar gesteckt. Mich darf man anschauen, mich kann man auch buchen. Und ich quatsch auch unheimlich viel für die Damen und Herren, die mich vielleicht für eine Eröffnung eines Geschäftes oder so buchen. Mich darf es aber nicht antatschen. Und das ist der ganz gravierende Unterschied. Cleo darf man antatschen, auf Ansage, nachts und sogar noch ein bisschen mehr. Das wäre für mich undenkbar.
Ja, da hat sie direkt mal quasi mal so ein bisschen klargestellt.
Ja, also die Stimmung ist einfach gereizt auf diesem Schiff, sagen wir es mal so zusammenfassend.
Die Stimmung ist gereizt, und wenn ihr genau guckt, jetzt seht ihr im Hintergrund, hängt neben Anna Hesch
das Bild
von Anna Hesch, wie sie aussähe, wenn sie weiter rauchen würde.
Ah, das ist toll, das posten wir nochmal. Aber es ist interessant, wie sie heute aussieht.
Also das ist wirklich interessant, gerade in diesen Zeiten jetzt. Wir gucken nur ein paar Jahre zurück und sehen jetzt, was KI mittlerweile imstande ist zu leisten. Und damals, muss man sagen, hat sich da noch einer eine halbe Nacht mit Paintbrush rumgeschlagen. Ne?
Ja, also Anna Hesch verfolgt da irgendwie ihre Agenda. Währenddessen überschlagen sich die Ereignisse auf dem Sonnendeck. Da versucht nämlich jetzt die Kickbox-Weltmeisterin herauszufinden, ob Markus Becker bereits eine Raucherlunge hat. Also es ist ein einziger Wahnsinn. Zum Glück hat er noch keine chronische Atemwegserkrankung. Er erfüllt aber diese 5 Kriterien für
COPD,
den Herzinfarkt.
COPD meinst du wahrscheinlich, ne? Die kleinen Flimmerhärchen, alle schon mit Teer an den Hals geklebt von innen.
Ja, also es ist quasi glimpflich ausgegangen nochmal für Markus Becker. Und das reflektiert er jetzt auch zum Schluss nochmal.
Also heißt es auch auf gut Deutsch, es war gar nicht so schlimm, dass ich geraucht habe.
Genau.
Okay, Fazit.
Fazit, es war eigentlich gar nicht so schlimm.
Na, das ist doch gut, weißt du, wenn man also einfach eine Erkenntnis hat und denkt, meine Güte, da wird aber auch viel, sag mal, in der Welt außerhalb dieses Bootes, wird die vermeintliche Gefahr, die ausgeht vom Rauchen, doch sehr aufgepeitscht.
Ja? So ist es, ja. Ich kann jetzt noch das spoilern, es geht jetzt im Prinzip so aus, alle haben irgendwann mal irgendwie heimlich geraucht.
Auf dem Boot.
Mhm. Willi hat permanent Ärger mit diesem Luftwaffe-Drill-Instructor, läuft immer so schnupphand hinter ihm her, der riecht doch noch Rauch, ich krieg dich.
Ach du Scheiße.
Ja, dann haben und noch Nadel und Anna in der Bordtoilette geraucht, da gibt es ein Video von, wo ich mich auch frage, warum gibt es Videos aus der Bordtoilette? Mhm. Wussten die das? Mhm. Und da müssen noch immer zur Strafe, müssen noch Anna und Nadel nachts auf einer einsamen Insel schlafen, weil sie gegen die Regeln verstoßen haben. Also es ist irgendwie, entgleist das Ganze so ein bisschen. Es gibt noch eine Extrembelastungsprobe, nämlich eine Karaoke-Party mit Alkohol, die Nadel moderiert. Und da darf auch niemand rauchen.
Und Willi Herren wiegt sich noch ein Ei.
Ja. Ja, und jetzt kann
Reibekuchen-Truck wird dann noch aufgebaut.
Die Teamstrafe ist noch, dass alle gemeinsam nach Seegurken tauchen müssen da in Kroatien. Es eskaliert noch ein Streit zwischen Nadel und Willi, die sich gegenseitig verpetzen. Und das Ergebnis von diesem ganzen, ich sag mal, medizinischen Experiment von Red ist jetzt, Cleo und Markus haben es tatsächlich wirklich geschafft, aufzuhören zu rauchen. Ich weiß nicht, wie der Stand ist, 12 Jahre später. Da müssten wir vielleicht nochmal in die Investigativrecherche gehen. Anna raucht angeblich jetzt nur noch 5 im Monat, Willi nur noch 7 am Tag und Nadel nur noch 3 am Tag. Danke, Red.
Ja, vielen Dank.
Das Experiment endet dann damit, dass Dr. Christine Theiss grundsätzlich eine Verhaltenstherapie empfiehlt. Nachdem sie da 5 Tage mit an Bord war.
Tja, na gut, hätte man nicht ahnen können.
Aber das Prinzip finde ich richtig immer noch bärenstark. Als TV-Format, als Idee. Es ist so einfach. Man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden. Man muss vielleicht nochmal die Umstände oder die Gegebenheiten, über die kann man ja nochmal reden, das kann man so ein bisschen auf die Gegenwart anpassen. Aber grundsätzlich Leuten erstmal die Kippen wegnehmen.
Und die Kamera draufhalten.
Fangen wir bei unserem Schmitti mal an.
Ja.
Es war auf jeden Fall ein Format, bei dem ich so ein bisschen Puls bekommen habe. Also es hat mich doch gestresst. Und ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht auch als Suchtprävention funktionieren würde. Wir hatten an der Schule im Biounterricht dieses Be Smart, Don't Start. Das hat irgendwie gar nicht gekickt. Also vielleicht spielt man einfach Don't Smoke on the Water demnächst in Schulen ab.
Würde ich auch sagen. Ja, dann vielen Dank euch. Ich würde sagen, die Tabs sind für diese Woche hier ein für alle Mal geschlossen. Und wir bedanken uns natürlich recht herzlich bei dir, Klaas, dass du heute vorbeigeschaut hast.
Ja, danke, dass ich hier mitmachen durfte. Ich habe viel gelernt heute und ich hatte auch viel Freude.
Es war eine wissenschaftliche Folge. Würde ich mal sagen.
So sieht's aus. Also, Grüße gehen zu euch nach Köln und auch nach London einem einsamen Mann in der Regenjacke, der da noch wartet.
Alles klar. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, falls ihr zu Hause noch Rabbit Holes habt, dann könnt ihr uns die natürlich immer gerne schicken an toomanytabs@ndr.de oder an unsere Social Media Kanäle. Da heißt du @karoworps, ich @miguelr_aus_a.
Wir freuen uns über eure Rabbit Holes, über eure offenen Tabs. Schreibt uns einfach.
Alles klar. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss.
Vielen Dank, Klaas.
Liebe Grüße.
Tschüss.
Tschüss.
Halt, stopp, noch nicht ausmachen. Wir wollen noch was. Wir wollen gerne den Deutschen Podcastpreis gewinnen in der Kategorie Publikumsvoting Comedy. Da sind wir nämlich gelistet und es wäre echt super von euch, wenn ihr da für uns abstimmen könntet.
Das täte uns total freuen. Ich gucke direkt mal, wo der Link ist. In den Shownotes, sagst du?
In den Shownotes
gibt's
den
Link. Gucke ich doch direkt mal. Ich habe ihn bereits. Ich stimme jetzt ab.
Nee,
ich mache das jetzt sofort. Guck mal, ja. So. Ich habe schon abgestimmt für uns, aber ich stimme, ist es doof? Ist doof, für sich selber abzustimmen. Ich stimme auch nochmal vorsichtshalber für Kalk und Welk ab.
Machen wir
und dann
so.
Müsst ihr für uns abstimmen, damit wir sympathischer bleiben. Man kann sich nicht für
so
sich selber abstimmen.
Also, da würden wir uns sehr freuen. Das Voting ist noch offen bis Ende Mai. Und jetzt kommt noch die Cross-Promo. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Heute empfehlen wir euch neuen Input für Diskussionen in der WG-Küche, Politikum, der Meinungspodcast.
Darin geht es um verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft, immer mit einem klitzekleinen Augenzwinkern. Die Hosts diskutieren mit Menschen aus Wissenschaft, Politik und Journalismus über Themen unserer Zeit. Mal geht es um Strukturen von zum Beispiel Männergewalt und Sexismus, aber auch mal um Fernbusse oder Gras. Ich nehme an, es ist das Kiffgras gemeint.
Das Kiffgras,
ne?
Nicht der Rollrasen.
Nicht der Rollrasen, ja.
Politikum gibt es von Montag bis Freitag ab 18.30 Uhr, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Link in den Shownotes. Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Kira Drössler. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, too many tabs.